Buzzard People.
Come on, Buzzard People.
We're now in season 26.
Presented by Time to Act Group Österreich. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 26 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Time to Act Group Österreich, weil Digitalisierung Vertrauenssache ist. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Channels.
Und mein erster Gast in Season 26 ist Robert Holzmann. Unter anderem langjähriger Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und jetzt Vice President bei Emerald Horizon.
Lieber Herr Holzmann, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ich freue mich auf unsere Aufnahme.
Danke für die Einladung, bin gerne hier.
Wunderbar, ich reihe mal ein. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, Emerald Horizon, Sie sind Vice President. Darüber reden wir dann chronologisch am Schluss der Folge. Fünfter Gast eigentlich aus dem Unternehmen, das neu an der Börse ist. Norbert Hofer war da, Philipp Pölzl war da, Florian Wagner und Mario Müller zuletzt bei unserem Monthly Main Event im AKW Zwentendorf. Ja, Robert Holzmann, Sie sind in der Geldpolitik eine Legende, sage ich mal, als der Falke. Ich möchte damit beginnen. Reim mal das Wort Falke versus Taube mal vielleicht kurz ein.
Nun, Falken werden in der Geldpolitik Personen genannt, die für eine striktere Geldpolitik eintreten, die Inflationsbekämpfung als die Hauptaufgabe der Geldpolitik sehen und daher, wenn es darum geht, soll man die Zinsen erhöhen oder nicht, eher für eine Zinserhöhung als für ein Gleichbleiben oder Senken plädieren.
Also der Trump ist kein Falke, kann man so sagen, weil der will ja die Zinsen runter haben, ne?
Sicherlich nicht.
Sicherlich nicht. Und sind Sie Falco-Fan? Hahaha. Aber ich muss die Frage stellen einfach.
Als Falke. Nach dem Alter könnte ich es sein. Ich höre mir seine Musik natürlich sehr, sehr gerne an.
Das ist wunderbar natürlich. Und der Prinz, der hat einmal das Lied When Doves Cry rausgebracht. Und die Tauben, das sind quasi die Substitute auf der Gegenseite. Also all das, was das nicht ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit der doppelten Verneinung.
Absolut. Die Tauben sind Personen, die in der wirtschaftlichen Ausschau eher an das Wachstum des BIP denken als an die Preisstabilität und daher, wenn es um Entscheidungen geht, sich dafür entscheiden, die Zinsen gleich zu lassen oder sogar zu senken.
Das heißt, es sprechen jetzt zwei Falken miteinander und ich beginne in Leoben, denn es ist hier vis-à-vis mit dem Robert Holzmann ein Gast, der natürlich einen Wikipedia-Eintrag hat und da hat es der Herr Drastil leicht natürlich in der Vorrecherche, weil da schon sehr viel steht und meine Fragen. Leoben, das verbinde ich natürlich ganz, ganz stark mit der börsennotierten AT&S. Gibt es da irgendeine Schnittmenge von Ihnen zu diesem Unternehmen?
Ja, es gibt es in meiner Einschätzung von Leoben, das ja als einer bedeutendsten Stahlstädte der Welt gegolten hat. Ja. Im Jahre 1906 hat es die größte Produktion vom Stahl in der Welt und war auch über das Gebiet über Jahrhunderte eines der wichtigsten Stahl- und Eisenproduzenten Europas. Und diese Entwicklung für Industrie hat sich zum Glück über die Montanuniversität jetzt auch umgeschlagen in eine Vielzahl von extrem erfolgreichen Startups und da hoffen natürlich, dass jedes der Startups irgendwann mal auch in die Börse geht.
AT&S zählt zu den erfolgreichsten Titeln momentan fast in Europa und da hatte ich einen kleinen Schwerpunkt und die haben auch gesagt, dass rund um die Uni dort so viele spannende Sachen kommen. Ich möchte noch eine regionale Facette rauslocken. Donauwitz haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Was hat es damit auf sich?
Nun, ich wurde im Werkspital von Donauwitz 1949 geboren, nicht? Weil in der Nachkriegszeit natürlich das Spital der Stahlstädte sehr wichtig war. Denn Stahlproduktion war damals einer der wichtigen Beiträge zum Wiederaufbau Österreichs. Und daher war die Behandlung im Spital, im Werkspital Donauwitz von erster Güte.
Na wunderbar. Ich habe ja als großer Börsefan so mit 18 dann und später 95 den Börsegang der Voestalpine kennengelernt mit extremen Donauwitz-Facetten natürlich auch. Und der Schoko Schachner war trotzdem meine erste Erinnerung an Donauwitz. Das war ja ein super Verein damals.
Absolut nicht. Das war in der ersten Liga, hat sehr gut gespielt. Aber wie immer wahrscheinlich auch verbunden mit der Frage der Sponsoren, dann etwas weniger geworden, nicht? Aber schauen wir doch immer gerne an.
Dann habe ich mal meine Einleitung zu Ende und mache mal weiter. Wikipedia, Sie haben an der Uni in Graz dann studiert, sehe ich. Welche Richtung haben Sie da gewählt?
Ich war Student einer damals noch entstehenden Studienrichtung. Das war Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. Erst wenige Jahre davor ist man vom traditionellen Studium auf das Magisterstudium umgewechselt, nicht? Und es war damals eher ein Aufbaustudium noch. Die Betriebswirtschaft war sehr, sehr gut. Die Volkswirtschaft, die alten Professoren waren weniger gut. Aber dann kam aus Wien ein neuer Professor, erste Berufung, Dieter Bös, der dann neue Ökonomie gebracht hat. Ich war fasziniert, saß drinnen, war beteiligt und er hat mir nach meinem Abschluss dann angeboten, bei ihm Assistent zu werden. Und kurze Zeit später hat er einen Rückruf nach Wien erhalten und bin dann mit ihm nach dem Magisterium einigen Jahren Assistent in Graz, 1,5 Jahre, glaube ich, war es, dann Assistent in Wien am Institut für Wirtschaftswissenschaften geworden.
Von einem auch relativ bekannten Menschen, das wusste ich überhaupt nicht, aber bitte in eigenen Worten dazu.
Ja, nicht? Der Professor Bös ist dann, hat bald durch einen Ruf beehrt worden, nach Bonn zu gehen, hat diesen Ruf angenommen und mir also einen Kollegen angeboten mitzugehen, aber nachdem wir schon sehr nahe der Habilitation waren, hat sie dann nicht mehr ausbezahlt. Und so bekamen wir als neuen Schäfer Van der Bellen.
Den Van der Bellen, genau.
Nicht den Van der Bellen, der damals ein Finanzwissenschaftler war. Wir haben sehr, sehr viel und gut zusammengearbeitet, auch wenn wir vielleicht von der Ausrichtung nicht immer auf derselben Seite standen. Aber wir haben insgesamt 7 Papers miteinander geschrieben und auch bis heute eine sehr, sehr gute Beziehung beibehalten.
Deswegen mache ich auch keine Vorgespräche, keine allzu langen, weil das ist ja der perfekte Querverweis wieder zum Norbert Hofer. Haben Sie da über diese Zeit mit Van der Bellen, mit Norbert mal gesprochen? Weil das ist ja doch legendär, Hofer versus Van der Bellen.
Ich glaube nicht, dass ich das erwähnt habe, aber es könnte durchaus sein, nicht? Und Norbert Hofer habe ich auch das erste Mal erst kennengelernt, wie er bereits einer der Nationalratspräsidenten war und bei einem Besuch im Parlament.
Lieber Herr Holzmann, gehen wir in die 80er Jahre und gehen wir nach Paris zur OECD. Klingt nach einer sehr, sehr spannenden Phase. Was war da die Aufgabenstellung? Was hat Sie dort hingebracht?
Na, hingebracht hat mich im Wesentlichen eine Suche nach einer Professur in Deutschland, Österreicher. In Österreich hatte ich nie die Chance, jemals zu einem Vorgespräch eingeladen zu werden. In Deutschland hatte ich eine Reihe von Listenplätzen. Und als ich davor stand, einen Ruf von dort zu bekommen, nach Kiel, hat meine Frau, die Französin, ist gesagt, bon voyage. Mhm. Und worauf ich dann begonnen habe, mehr im südlichen Bereichen zu suchen. Und der spätere Rektor der Universität Wien, der Herr Professor Winkler, hat mich auf eine Ausschreibung der OECD aufmerksam gemacht. Ich habe mich beworben und dann den Job bekommen. Einer der Gründe war, dass ich einer der wenigen war, die sich damals des Pensionsthemas schon eher formal, ökonomisch und empirisch genähert hat. Und der zweite wahrscheinlich war, damals in der OECD war Französisch noch eine echte Arbeits- und Amtssprache. Mhm. Mit einer französischen Frau verheiratet zu sein, war nicht das leicht, diese Bedingung zu erfüllen. Und dadurch habe ich den Job bekommen und war beauftragt mit dem Aufbau einer wirtschaftspolitischen Forschungsabteilung im Bereich der Pensionen. Mhm. Aber bin aus professionellen Gründen dann nach 2 Jahren wieder zurückgegangen. Der Grund war, in der OECD damals als auch jetzt bedarf es für die Chance einer Beförderung einer sehr expliziten und starken Unterstützung durch die nationale Regierung. Mhm. Und aus der damaligen Sichtweise habe ich mir nicht mehr vorstellen können, dass ich so etwas jeweils bekomme und bin dadurch nach Österreichs Universität Wien wieder zurückgekehrt.
Um dann nach Washington zu gehen, zum Internationalen Währungsfonds, sehe ich da in der Zeitreihe auch ganz, ganz, ganz spannend.
Ja. Richtig, nicht? Ich kehrte Ende Februar 92 zurück und hatte im März einen Anruf vom Internationalen Währungsfonds, wo man sagte, Robert, ich habe gehört, du bist zurück. Hast du keine Lust, für uns einige Jahre nach Washington zu kommen? Hab da sofort zugesagt, auch die notwendige Unterstützung dann bekommen, eine weitere Freistellung von der Uni Wien zu bekommen. Mhm. Und bin dann mit 1. Jänner 1988 bereits in Washington zur Arbeit angetreten. Und 88 zur Erinnerung, das war das Jahr vor dem Umbruch im Osten Europas.
In Europa, ja.
Und bin durch eine Reihe von Zufällen sehr stark dann in diesen Umbruch eingebunden worden, war im Mai, wo noch davor nichts zu sehen war, bei einer Technikassistenzmission in Polen. Es ging darum, das Steuersystem anzuschauen, Verbesserungsvorschläge zu bringen und wurde dann von meinem Hauptjob damals für ein Land in Afrika tätig zu sein, gebeten, alles abzuschließen und mich dann nach Budapest zu begeben, mhm. weil Budapest Ungarn einen Beistandsabkommen wollte. Es brauchte Cash, es brauchte ausländische Devisen. Und wie ich erst später erfahren habe, ein ungarischer Senior Advisor im IWF hat gesagt, der scheint gut zu sein. Und dazu kommt, wenn wir da einen Österreicher hinschicken, werden die Ungarn, die kommunistische Regierung, das Budgetbuch für mich aufmachen, als wenn es mir einen Amerikaner hinschicken. Und wurde ich daher sehr, sehr intensiv tätig in Ungarn 88, 89 und 90. Habe mich gebeten, dann auch noch den Big Bang in Warschau 1989, 90 zu begleiten. Und daher, dadurch und in der Folge, war ich in jedem Land Mittel- und Osteuropas nach der Reform, um im Aufbau von Pensionssystemen, aber auch in der Verbesserung der Budgetpolitik tätig zu sein.
Wenn Sie so einen Hintergrund Osteuropa mitbringen, mit persönlichen Erfahrungen als Early Bird bei dieser Erneuerung unseres Lebens in Europa quasi, die Equity Story Wien, wenn ich jetzt einen Sprung machen darf, ist natürlich sehr, sehr stark mit diesen Volkswirtschaften in Osteuropa. Ich oute mich immer wieder als großer Fan verbunden. Wie sehen Sie das Österreich und Osteuropa jetzt mit Rückblick auf die Aufbauphase damals und jetzt ein paar Jahrzehnte später?
Ich habe auch in meiner Tätigkeit im Pensionsbereich auch, glaube ich, einen Beitrag dazu geleistet. Denn diese Länder brauchten alle eine Reform ihres staatlichen Pensionssystems. Und ich habe gesagt, das ist sehr gut, aber es sollte daran denken, einen Teil des Pensionssystems in kapitalisierte Pensionen umzuwandeln, so à la Chile. Alles wird nicht gehen, aber ein Teil sollte sein. Und daher sehr tief eingebunden auch in der Frage, wie gestaltet man ein privates Pensionssystem? Was sind die Regelungen? Aber auch, was ist der Kapitalmarkt und wie kann der Kapitalmarkt belebt werden? In meiner Zeit später, in der Zwischenzeit dann an der Universität Saarbrücken, wenn wir zurückkommen, hatte ich meinen ersten Sabbatical in Chile verbracht, um dort ökonometrisch zu analysieren, ob der Beitrag des Pensionssystems bedeutsam war für die Entwicklung des Finanzmarktes und auch damit für Wachstum, Erhöhung des Kapitalanteils, des Arbeitanteils, der Produktivität. Und es war. Und das war auch eine meiner erfolgreichsten Publikationen. auf das Working Papier, das im IWF damals in der Zahnwährungsfonds da erschienen ist, hat der Economist im Jahre 1996 reagiert, und ich hatte dort eine Seite im Economist zu meiner Arbeit dabei.
Na, das ist eine Auszeichnung, die nimmt man mit, ne?
Das passt. Genau, und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum in der Zukunft dann die Weltpakt, wenn wir noch zurückkommen.
Da wollte ich dann gerade hin. Also ganz, ganz spannend, was Sie da erzählen über Kapitalmarkt und Pensionen. Österreich ist da leider Entwicklungsland, meine bescheidene Meinung. Vielleicht geht jetzt was weiter. Aber kleiner Sidestep, nur Weltbank, Sie haben es schon genannt, James Wolfensohn und so weiter. Ja, sprechen wir drüber bitte.
Sehr gerne, nicht? Wie bin ich zu diesem Job gekommen? Ich war damals von 92 bis 97 dann doch Professor, und zwar an der Universität des Saarlandes und dort auch Leiter des Europa-Instituts. Und gerade der zweite Job hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu entwickeln und ein sehr internationales Klientel anzuziehen, von denen auch mit einigen auch noch bis heute befreundet bin, nicht darunter auch den tschechischen Ex-Finanzminister, einen der Vizepräsidenten jetzt von der Europäischen Investitionsbank und viele andere mehr. Aber was es war, nicht der Anrufer erreichte mich vom damaligen Rekrutenbüro der Weltbank. Sie sagten, Sie haben vielleicht gesehen, wir haben einen Job ausgeschrieben. Wollen Sie sich nicht bewerben? Sie scheinen ein hervorragendes Profil zu haben, das etwas von Pensionen versteht, aber darüber hinaus auch von Fragen der Kapitalmarktentwicklung, der Wirtschaftsentwicklung. Wollen Sie es nicht bewerben? Tja, ich bewarb mich im Oktober 96, hatte im Dezember 96 bereits die ersten Gespräche in Washington, wurde dann am Beginn 97 finalisiert, und am 1. Mai 97 war ich dann bereits in Washington und Direktor eines von Wolfensohn neu geschaffenen Sektors, das ein Teil auch eines neuen Struktur war. Und dieser Sektor hieß Soziale Sicherung, Social Protection. Keiner hatte dort eine Ahnung, worum es geht. Aber ich hatte die Möglichkeit, mit meinen Beinen sowohl im Bereich des sozialpolitischen Bereichs, aber auch des fiskalischen, aber auch des finanzmarktpolitischen Bereich, hier einiges auf die Beine zu stellen, und bin stolz zu sagen, sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Bewertung der 16 Sektoren, bei der ersten war ich der Einzige, der einen sehr gut bekommen hat, bei der zweiten haben zwei weitere aufgeschlossen.
Meinem Sohn habe ich immer gesagt, gute Noten sind überschätzt, aber nicht immer. Das muss schon. Ich habe in dieser Podcast-Reihe unglaublich oft das Ludwig-Boltzmann-Institut erwähnen lassen durch die Gäste und so weiter, weil die da einen Bezugspunkt hatten. Jetzt habe ich da einen ehemaligen Leiter vis-à-vis. Stell mal das Ludwig-Boltzmann-Institut vielleicht kurz vor mit seinem Schaffen, und was war die Tätigkeit als Leiter dort?
Na, die Boltzmann-Gesellschaft, die diese Institute betreibt, hatte und wahrscheinlich auch noch heute noch ein Geschäftsmodell, das sie finanziell für festgelegte Themenbereiche Cash zur Verfügung stellt. Die betriebliche, managementmäßige Durchführung dann einem Trägerinstitut überlässt. Das war in unserem Fall ein Institut, das auch von der Industriellen Vereinigung dann gesponsert wurde. Und ich war der erste Leiter, hatte zunächst einen Co-Leiter, aber war dann für 25 Jahre Leiter dabei. Und mein Businessmodell war, nach Themen Ausschau zu halten, die wirtschaftspolitisch relevant sind, aber noch nicht untersucht, und dann unter meinen Kollegenkreis herumzufragen, hoppla, wir haben jetzt ein solches Projekt, das sind die Themen, das ist die Überlegungen, ein kleines Honorar gegeben, es war nicht groß, aber damit ist es gelungen, eine Serie auf den Weg zu bringen, also insgesamt wurden mehr als 20 Bücher produziert, also fast eins pro Jahr. Und diese Bücher wurden immer in Pressekonferenzen dargestellt, die von Themen begonnen haben, die sich durchaus mit Themen beschäftigt haben, die heute noch immer dabei sind, wie mit der Frage der Abfertigungen. Nicht? Und ich glaube, mit der Arbeit, die wir gemacht haben, haben wir einen Anreiz gegeben, die erste Abfertigung von dazu nehmen, dass man das Geld ein bisschen ansparen kann. Nicht, also wie es jetzt auch ist oder vielleicht noch verbessert werden kann, bis zu Themen, die eben sehr tief in den Finanz-, aber auch Fiskalbereich hineingehen. Und nach 25 Jahren hat dann die Gesellschaft gesagt, wir wollen an sich größere Institute haben. Da war ich schon lange nicht mehr offiziell der Hauptleiter, hatte immer wieder Kollegen aus Österreich, die das für mich im Wesentlichen geleitet haben. Aber ich war noch immer eingebunden in die Themenfestlegung. Und daher ein Institut, das mir sehr viel geholfen hat, mit vielen Leuten in Österreich zusammenzuarbeiten, die später, wenn man so will, auch etwas geworden sind, in unterschiedlichsten Parteien, und daher hat sich daraus eine sehr gute Querbeziehung ergeben.
Die vielen internationalen Tätigkeiten, Aufenthalte bringe ich dann bei der Emerald Horizon noch ein bisschen rein. Geht's ins Jahr 2019, man verbindet sie sehr stark damit. Der Gouverneur der österreichischen Nationalbank 2019 gestartet, 2020 haben wir die Pandemie gehabt. Blick mal auf die Jahre und die Herausforderungen zurück, bitte.
Ja, 2019 begann an und für sich als ein sehr ruhiges Jahr, und als ich eintrat, hatte ich die Erwartung, dass es dabei bleibt. Mhm. Nicht?
Und Zinsen waren fast auf Null, ne?
Ja, nicht? Also ja. Es gab die Notwendigkeit, auf nicht monetären Bereich Dinge zu tun, so wie jetzt, nicht? Aber es gab eine Erwartung, dass es der Wirtschaft ganz gut geht, und das Budgetdefizit war damals auch schon in einer Richtung, dass man das gutheißen konnte. Aber was kam dann 2020? Covid. Mhm. Und mit Covid natürlich zunächst einmal eine wesentliche Einschränkung, sowohl was jetzt die EZB-Tätigkeit anbelangt. Wir mussten sehr rasch dann auf Internetkommunikation umschwenken, ja, dabei.
Und ja, liebe Börse-People, Listeners, ich glaube, viele von euch kennen das ja aus dem eigenen Unternehmen. Das ERP oder eine andere zentrale Software läuft eigentlich, bis man etwas ändern will. Dann wird aus einer kleinen Anforderung schnell ein großes Thema. Kompliziert, teuer und oft viel langsamer, als man gedacht hätte. Genau da setzt Time to Act an. Time to Act modernisiert bestehende Unternehmenssoftware Schritt für Schritt, ohne alles neu zu bauen und mit viel Respekt vor dem, was sich über Jahre bewährt hat. Und genauso wichtig, mit echtem Verständnis für die Menschen, die jeden Tag mit diesen Systemen arbeiten. So entsteht Software, die technisch wieder mitkommt und im Alltag wieder funktioniert. Wenn ihr bei euren Systemen gerade an genau diesem Punkt steht, dann sprecht mit Time to Act.
Aber vor allem auch dann natürlich mit Covid verbunden, dann die Verstärkung des Preisanstiegs, der nicht jetzt durch Covid hervorgerufen wurde, sondern durch die Energiepreiserhöhung. Und hier auch darauf hinzuweisen, die Energiepreise sind nicht erst durch den Einmarsch Russlands in der Ukraine passiert. Wenn man sich das genau anschaut, hat bereits im Jänner 2020 Putin begonnen, die Preisschraube zu drehen. Und das Gesamte wurde verstärkt dann durch eine Handlung von China, das in diesem Jahr besonders stark dabei war, die Stromproduktion von Kohle aufs Gas umzusteigen. Und was 2021 passiert ist, war, dass dann im Wesentlichen der bisherige Gasverbrauch noch einmal verwendet wurde, um jetzt nun Strom aus Gas und nicht mehr aus schmutziger Kohle herzustellen. Und daher war schon ein Preisanstieg da, der fast die Hälfte des Maximalens bekommen hat. Mhm. Und das wurde dann verstärkt durch Russland, wo dann durch den Einmarsch, das Aufhören Gaslieferung, die Entwicklung der Märkte, dass plötzlich eine Inflation da war, wie wir sie seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Und für mich wieder Erinnerungen gebracht haben, wie ich an der Uni in Graz begann. Das war 93, als die erste Erdölkrise war. Mhm. Und wir versuchten zu verstehen, was ist los und wie kann man diese Preisbindung, die damals in hohem Maße bestand, an die Inflationsrate wieder auflösen. Und 2022 war auch wieder die Frage, was sollen wir jetzt tun, um die Inflation wieder in den Griff zu bekommen. Und damals gab es innerhalb der EZB eine Reihe von Entwicklungen, die mir wenig Freude machten.
Hat man immer wieder gehört im Podcast auch. Ja,
wo ich dann auch sehr öffentlich aufgetreten bin und mich dagegen gestellt habe.
So wird man zum bekanntesten Notenbanker in Europa fast, ne? Wenn man es durch diese Kontrastellung auch, muss man durchaus sagen. Also
ja, nicht? Wobei das bei mir jetzt nicht das Motiv war, sondern einfach die Erfahrung herbei aus anderen Ländern. Ich habe doch mich schon zur damaligen Zeit in mehr als 100 Ländern der Welt bewegt und in vielen auch bei einer Reihe von wichtigen Wirtschaftsprogramme mitgearbeitet. Und daher war für mich die Geldpolitik und vor allem die sehr stark modellgetriebene Geldpolitik, die immer wieder gesagt hat, nein, warte mal, sie geht herunter, Inflation.
Schauen wir mal.
Die habe ich nicht unterstützen können. Und daher sehr stark gepusht, dass wir die Zinspreise erhöhen, als die eine wichtige Maßnahme, um hier Inflation einzuschränken. Aber auch die zweite Sache, das ist die Ankaufspolitik, die damit verbunden war, eben der Ankauf von Wertpapieren, staatlichen Wertpapieren, aber auch privaten Wertpapieren, um hier ein höheres Maß an Liquidität auf den Markt zu bringen und auch beruhigend zu wirken. Das waren die beiden Hauptquellen der Inflation. Und die haben leider zu einer Inflationshöhe geführt, wie wir sie erst zumindest in Österreich in den 70er Jahren gekannt haben.
Jetzt habe ich ja auch einmal eine Grundausbildung in einer Bank gemacht und lange Jahre in einer Bank gearbeitet. Und da man immer gelernt, ja, die Nationalbank, die verdient immer Geld. Und dann kommen solche Phasen halt rein, wo man halt Staatsanleihen zurückkaufen muss, weil das europäisch so beschlossen ist. Und dann geht das Ergebnis plötzlich runter, weil man die natürlich weit über pari kaufen muss dann quasi. Wie geht es einem Gouverneur damit, wenn das Ergebnis aufgrund solcher Sachen runtergeht, man selber aber gar nicht die Hebel in der Hand hat, das zu verhindern? Ja. Ich habe mit Thomas Steiner drüber gesprochen, mit ihrem langjährigen
Kollegen. Ja, nicht? Ja.
Thomas war zu Gast auch, das werden wir verlinken, die Folge.
Okay, ja. Nicht, Thomas war ja dann auch ein starker Mitstreiter und Kommunikator, als es darum gegangen ist, zu kommunizieren, warum plötzlich so hohe Defizite auftreten, nicht? Denn was passiert, wie Sie richtig gesagt haben, wenn man die Wertpapiere einkauft, nicht? Und diese Wertpapiere aber dann halten muss, nicht? Aber dafür keine oder sogar negative Zinsen bekommt. Und auf der anderen Seite in der Folge, wenn man die Zinsen wieder hochgeben muss, um Inflation zu beschäftigen, dann tritt eben ein Mismatch, eine Nichtübereinstimmung zwischen den Preisen von Käufen und Verkäufen auf, die uns da einige Milliarden Verluste gebracht haben. In dem Gespräch war auch Herr Steiner dabei, wo wir auch das dem damaligen Finanzminister einmal erklären mussten. War ganz klar.
Ich munzle jetzt, ja genau.
Dass
ja.
Ich da eine Grafik mit habe, wo ich gezeigt habe, die akkumulierten Vorteile des Finanzministers zu der Zeit, als wir die Zinsen gegen Null gebracht haben, auch die Zinsen, die Staatsschulden zahlen mussten, und das gegenübergestellt haben für die vergleichsweise kleinen Verluste, die jetzt aufgetreten sind. Ja. Das heißt, um aufzuzeigen, Gewinn zu machen ist jetzt nicht die Aufgabe der Zentralbank, sondern ist, wenn man so will, das Ergebnis unserer Tätigkeit. Wichtig ist aber, dass letzten Endes, wenn man sich das anschaut, über den Zyklus gesehen, der österreichische Staat an der Zinssenkung trotz dann erhöhten Zinsen in hohem Maße profitiert hat.
Und da möchte ich auch wieder die Bundesfinanzierungsagentur loben. Die haben ein gutes Händchen vom Timing, von den Laufzeiten und so weiter. Also gefällt mir, was die da tun. Ende August 2025 endete die Tätigkeit bei der Nationalbank und kurz danach, also ein knappes Jahr jetzt, ist die Tätigkeit als Vice President bei der Emerald Horizon losgegangen, damals noch nicht börsennotiert, aber schon mit klaren Plänen in die Richtung hin. Und jetzt sprechen wir darüber. Vice President, internationale Beziehungen und Finanzierungen, Sie waren all over the world tätig. Ich sehe da Kuala Lumpur, China, Amerika haben wir besprochen, fast ganz Europa. Was ist jetzt genau der Job bei Emerald Horizon? Wie können Sie, und ich bin sicher, dass das so ist, dem Unternehmen weiterhelfen?
Ich glaube, eine Frage, wieso komme ich
ja, gerne.
Auf diesen Job da hinein?
Die ergänzt sich einfach rein, die Frage.
Der Grund war, dass ich den CEO, nicht der Florian Wagner, schon Jahrzehnte kannte.
Okay.
In seiner Vorentätigkeit war auch ein Fondsmanager war, sehr erfolgreich auch und sehr gut. Und er schon damals immer 1% seiner Gewinne für Energiefragen gebracht hat. Meine Tätigkeit bei der ÖNB war auch nicht stark mit Inflation gebunden, aber auch mit Energiefragen. Und was ich gemacht habe während meiner ÖNB-Tätigkeit, war in den Jahren 23 bis 25 dort in jeweils pro Jahr eine Serie mit 10 Vorträgen zu organisieren. Das eine war über die technischen Hintergründe von der Energiewende und das zweite dann die ökonomischen Probleme und Hinweise für mögliche Lösungen. Und das war sehr erfolgreich, weil dort Führer, Befürworter und Gegner unterschiedlichster Energieproduktionen aufgetreten sind, aber so wie das Gesamte gestaltet war, Einladungen immer von 3 Spezialisten, jeder 20 Minuten und dann eine Stunde zur Diskussion, hat dem Vernehmen nach, das ist nicht meine Einschätzung, dazu geführt, dass das die einzige Gesprächsbasis war, wo unterschiedliche Personen zu Themen eine einheitliche Meinung versuchen zu entwickeln. Beides kann nachgesehen werden auf YouTube, aber auch nachgelesen, Zusammenfassung. Und damit hatte ich an und für sich eine stärkere Bindung bekommen, mich mit Energiefragen zu beschäftigen. Hatte das Glück, dann während meiner ÖMB-Zeit auch einen Wissenschaftsforschungspreis, Lebenspreis zu bekommen. Und dieses Geld, so quasi ein Zufallsgeld, war die Frage, wie gehe ich um damit? Ich dachte, follow your mouse, investiere es in etwas, was eine sehr große Revolution in der Energiegewinnung verspricht. Und zu diesem Zeitpunkt war eben, das war die Vorbörsezeit noch, Herr Wagner und Kollegen beschäftigt, Startgeld zu bekommen, bin ihm eingestiegen. Und dann, als ich nicht mehr bei der ÖNB war, wurde mich die Frage gestellt, na, willst du nicht bei uns mitarbeiten? Habe gesagt, ja, aber in einer Weise, wo ich meine Vorzüge bringen kann. Und da hieß es eben, naja, wie wär's mit internationalen Beziehungen? Vizepräsident, um hier zur Europäischen Investitionsbank, Europäischen Kommission, Weltbank, andere Entwicklungsbanken, hier die Beziehungen herzustellen, um zu schauen, gibt es jetzt Geld für die Entwicklung und Fertigstellung oder in Zukunft dann, wenn es darum geht, diese Revolution, die wir jetzt vorhaben, auch in den Ländern, Entwicklungsländern zu implementieren. Da braucht es Entwicklungshilfe Geld und eine meiner ersten Aufgaben war auch, die Beziehung zur Weltbank herzustellen, sie zu informieren, was wir tun und auch dann natürlich dann zu fragen, wie könnte in Zukunft Finanzmodalitäten ausschauen, um eben Entwicklungsländern die Möglichkeit zu geben, Zugriff zu dieser Revolution zu geben.
Jetzt war ja im Juni dieses Jahres 2026 ein Meilenstein in der Unternehmensgeschichte, der wirklich plangemäß durchgezogene Börsengang. Die Kollegen haben das Monate zuvor kommuniziert und beinahe so durchgezogen. Also man sieht da den Background in der Finanzindustrie, den die beiden Gründer haben. Wie haben Sie diesen Juni, dieses Listing, wir haben mittlerweile mehr als 1 Milliarde Euro Unternehmensbewertung über die Börse. Ja, wie geht es Ihnen damit? Nicht schlecht, nehme ich an.
Ne? Nein, ich habe das ja mitbekommen, nicht, und war am Beginn etwas skeptisch. Nicht?
Was die Börsepläne betrifft?
Ja, was die Börsepläne anbelangt, nicht, weil ich dachte, ist das doch nicht so früh und so weiter. Habe mich aber dann von den Argumenten überzeugen lassen, nicht, dass eben, wenn man an der Börse ist, hat man ein höheres Verantwortungsprofil, hat man eine stärkere Maß an Kommunikationsverpflichtungen und hat man sich auch ein höheres Maß an Sichtbarkeit. Und alles zusammen wollten wir haben, um aufzuzeigen, wir sind jetzt nicht mehr eine von vielen, die vielleicht einmal die Börse kommen, vielleicht Erfolg haben, sondern wir glauben an uns, wir sind im Bereich unserer Offenheit noch viel stärker geworden und versuchen das auch natürlich beizubehalten, zu sagen, was sind unsere Grundentscheidungen und wo stehen wir. Und kommende Woche findet in Graz eine Pressekonferenz statt.
Da muss ich kurz einreihen, am 8. September findet das statt. Gut möglich, dass die Folge kurz danach gesendet wird, aber am 8. September wird da das vorgestellt in Graz. Ne?
Genau, nicht? Ja. Da wird das vorgestellt, wo gezeigt wird, wie einer der Mitentwickler einer wichtigen Entwicklungsländer und auch wahrscheinlich künftigen Produzenten von ADES, von unseren...
Die Holländer.
Genau, die Holländer sind es, ja. Nicht, nicht? Und das ist natürlich schon ein Meilenstein, dass wir damit, wenn man will, vom Labor, wo das einmal geprüft wurde, geht das, jetzt zu einer industriellen Größe kommen, der dann auch natürlich dann in der Folge auch noch einmal einer längeren Prüfung unterzogen werden muss, da dann seit Zeit. Aber VDL ist eine fantastische Technologieunternehmen.
Genau.
Ja. Ich konnte nur ab und zu zuhören, wenn Gespräche mit den zuständigen Technikern auf der anderen Seite da war. Also jenes Maß an technischer Fähigkeit, Brillanz ist, glaube ich, sehr, sehr schwer in Europa zu finden.
Ich habe es einleitend erwähnt mit dem Mario Müller, dem Physiker quasi, so nenne ich ihn jetzt mal, hier gesprochen. Der hat auch beste Töne natürlich über die VDL hier. Und er hat gesagt, der Börsengang hat seine Arbeit jetzt gar nicht so verändert, aber die Visibilität des Unternehmens natürlich multipliziert, von Berkeley-Anrufe und was auch immer. Also das ist schon eine schöne Sache. Und als Vertreter der Börse-Bubble freue ich mich natürlich, wenn Nachschub kommt. Es ist eh viel zu wenig los in Österreich.
Absolut richtig, nicht? Und ich glaube, so wie es gemacht wurde, von der Seriosität, aber auch von der Einbindung von allen wichtigen Seiten, glaube ich, hat das gezeigt und ich hoffe auch anderen Startups, die in einer ähnlichen Phase sehen, zu sagen, hoppla, versuchen wir schon rechtzeitig auf die Börse zu gehen. Wobei, ich glaube, in unserem Fall besonders erwähnt werden muss, es war ein Börse-Listing.
Ein Listing noch.
Aber es war kein IPO.
Ja.
Wir sind nicht auf die Börse gegangen, um jetzt große Mengen an neuen Geld zu begeben, neue Aktien zu tun, weil, und das ist auch ein Teil, glaube ich, uns einer drei Vorteile, nicht, in unserem System dabei, dass eben hier die Möglichkeit besteht, hier andere Leute arbeiten zu lassen, finanzieren zu lassen. Wir wollen jetzt nicht eine große Firma sein. Wir wollen die Entwicklung pushen. Die Produktion, die wird dann von anderen Firmen gemacht, die wir beauftragen. Und wenn Sie so wollen, ich erwähne immer als Steirer den Hinweis, nicht, denken Sie an Red Bull.
Mhm.
Nicht, der Red Bull hat keine Produktionsanlagen, hat ein Produkt und dieses Produkt verkauft er. Und so ähnlich soll es auch bei uns sein. Wir brauchen keine großen Produktionsanlagen. Wir sind etwas, das physisch etwas produziert, das, glaube ich, eine Weltrevolution darstellen wird. Und dieses Produkt verkaufen wir. Die Produktion selbst, die wird von anderen gemacht. Und damit war es für uns nicht notwendig, große Gelder einzufordern, sondern auf einer bescheidenen Basis zu bleiben. Wir brauchen natürlich Cash, um die Forschung weiterzutreiben, aber die wird erreichbar sein. Und hat man nicht auch, nachdem wir die Zuhörerbörse kundig sind, wenn man natürlich dann das Eigenkapital klein hält, aber die Erträge hoch, ist das für die bestehenden aktionärlich auch besser.
Da lächeln Sie jetzt ganz besonders dabei und schön, dass man da in der Frühphase natürlich dabei ist, weil Skin in the Game ist schon wichtig natürlich in diesem Zusammenhang. Ich möchte noch einen Börsezusammenhang bringen mit Emerald Horizon. Wir beide haben erwähnt den Florian Wagner in dieser Folge. Der Florian war, wie gesagt, auch schon zu Gast in der Serie und ich darf den Florian als einen von 30 österreichischen Vertretern bei der Bader Investment Conference in München treffen am 22. September und da muss man schon sagen, dass sonst nur alteingesessener ATX und ATX Prime dabei und eben als Neuling die Emerald Horizon neben den anderen Big Names aus Österreich, also schöne Sache.
Ja. Absolut nicht, aber hier kommt ich auch seine Vergangenheit zugute, dass er eben als ehemaliger Leiter eines Investmentfonds natürlich Börse wissen, aber auch natürlich Informationen hat, wie sie funktioniert. Und glaube ich, wenn man seinen Daten sieht, nicht, er war oft einer der weltbesten Performer in Teilen der Börseentwicklung, nicht. Das heißt, er ist ein absoluter Börseprofi. Und das hat sich auch dann gezeigt, dass sein Vorschlag, rasch an die Börse zu gehen, der richtige war.
Also sehen Sie mittlerweile als Proof of Concept, dass das gut war?
Absolut.
Wunderbar. Abschließend noch die Frage, jetzt ein knappes Jahr dabei. Was ist das, was Ihnen an der Arbeit mit Emerald Horizon Spaß macht?
Nummer eins, ich glaube, es ist noch immer der Verkauf des Konzeptes. Nicht, dass in drei Bereichen, glaube ich, vollkommen neu ist, nicht? Im Physikalischen eben keine Atomexplosion, Abfallprobleme, die nur auf medizinischen Abfall beruhen und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein wichtiger Vorteil. Der zweite ist dann auch sehr wichtig, der technologische. Das besteht darin, es werden alle Teile, die Strom produzieren und auch Strom speichern, in Containern produziert und verschifft, was eine unheimliche damit Fähigkeit hat, in Entwicklungsländern relevant zu sein. Und der dritte Teil ist auch, dass man den Strom und die Anlagen jetzt nicht verkauft, sondern im Wesentlichen Strom als eine Dienstleistung verkaufen möchte. Das ist auch eine Neuigkeit, die andere so nicht haben. Und diese drei Konzepte liefen, glaube ich, in einen Kontext etwas, was Leute, die sicherlich riskant, aber glaube ich mit guter Hoffnung hier an die Börse bringen. Und wenn sie, glaube ich, sich das Gesamte anschauen.
Wunderbar, dass Sie riskant auch noch gesagt haben, das gehört an der Börse irgendwie dazu, der Risikohinweis und damit leben wir seit Jahren und die Chancen überwiegen, die Risiken im Langfristbereich immer ganz sensationell. Lieber Herr Holzmann, es hat mir einen riesigen Spaß gemacht mit Ihnen, diesen Talk über eine wirklich spannende Karriere zu führen. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke vielmals für das sehr angenehme Interview und ich bin sehr dankbar, dass ich hier bleiben konnte.
Ja, das war Folge 1 der Season 26 der Reihe Börse People. In dieser Season 26 wird es unter anderem auch die Folge 600 seit Start dieser Reihe geben. Ein Tschüss sagt Christian Drastil. Ja, das war die Folge 1 der Season 26 der Reihe Börse People. Im Rahmen dieser Season 26 wird auch die Folge 600 dieser Serie ausgestrahlt werden. Mir macht's riesen Spaß. Danke an alle, die zu Gast kommen. Danke an den Presenter und natürlich auch danke an euch fürs Reinhören. Ein Tschüss, sagt Christian Rastil. Weil Digitalisierung Vertrauenssache ist.